Ich möchte meine Botschaft heute Abend mit diesem Wort vielleicht überschreiben: das Feuer verzögerter Antworten. Das Feuer verzögerter Antworten oder auch Gefangene der Hoffnung. Wir haben ja über dieser Konferenz die Überschrift Jahwe Rapha, der Gott, der dich heilt. Und Heilung hat auch sehr, sehr viel damit zu tun. Robert hat es in seiner Predigt am Mittag wunderbar gesagt, dass es Momente gibt, wo wir Gott nicht verstehen. Wir können nicht wirklich verstehen, wie und warum Gott heilt. Und wir können manchmal nicht wirklich verstehen, warum heilt Gott im nächsten Moment wieder nicht. Und wir können manchmal elegant darüber hinweggehen. Wir können mit irgendwelchen Phrasen, und das wird leider oft so gemacht, diesen Bereich wegwischen. Und wir brüllen laut Amen und Halleluja, wenn irgendwas Tolles passiert. Und ansonsten hoffen wir, dass der Kelch an uns vorübergeht. Wir lieben Geschichten, in denen Kranken Hände aufgelegt werden und sie dann augenblicklich gesund werden. Das wünschen wir uns alle und ich denke, Gott möchte uns das schenken. Aber was genauso wichtig ist, und das ist das, was ich mir wünsche, ist, dass wir als Christen eine Theologie des Leidens haben, eine Theologie haben, die uns verstehen hilft, warum Gott vielleicht nicht immer eingreift und nicht sofort eingreift. Robert hat das heute Mittag schon wunderbar vorbereitet, das Thema eigentlich, dass wir ganz herzlich sagen können, Jesus, und wir lieben dich trotzdem. Du bist trotzdem gut. Es ist leicht dazu, Halleluja zu brüllen und Amen, solange es mir gut geht. Aber es ist was ganz anderes, Amen zu sagen, wenn du selber betroffen bist. Und dann zu sagen, du bist gut, Jesus. Ich habe es heute Mittag kurz erwähnt oder heute Morgen. Ich wünsche mir, an diesen Ort zu kommen, an dem die drei Männer im Feuerofen Schadrach, Meschach und Abednego waren. Und sie haben gesagt zu Nebukadnezar, diesem heidnischen König, der sie zwingen wollte, sein goldenes Standbild anzubeten: unser Gott kann uns retten. Soweit ist das sehr charismatisch. Und wir brüllen, jawohl, Amen, ich bin ja nicht drinnen. Aber dann kommt die nächste Aussage und die hat es in sich. Aber auch wenn er es nicht tut, beugen wir uns nicht vor deinem Standbild. Und das bedeutet, auch wenn Gott nichts tut, wenn Gott verzögert, dann sage ich immer noch, ich liebe dich, Herr. Ich glaube an deine Güte. Ich glaube an deine Freundlichkeit. Ich glaube daran, dass du eine gute Absicht über meinem Leben hast. Und Gott möchte, dass wir dahin kommen. Dass wir verstehen, was sind Seasons, in denen Gott vielleicht scheinbar nicht da ist. In denen wir scheinbar keine Antwort kriegen. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Zeiten nicht einknicken. Und es ist so wichtig, dass wir ein inneres Zeugnis haben, dass wir anderen Menschen, die vielleicht in dieser Zeit sind, weitergeben können. Und nicht nur flachen, oberflächlichen Trost. Und ich möchte heute Abend den Versuch unternehmen, euch ein wenig hineinzunehmen in Tiefen und Dinge, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt. Und es wird nicht immer eine nette Lach-Lach-Predigt sein. Und es wird heute Abend vielleicht hier und da ein bisschen Vollkorn sein, aber das ist doch ganz gut. Philipper 3,10, und dort sagt Paulus: ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und das ist auch so, diesen ersten Versteil, der wird sehr gerne auch von glaubensstarken Leuten in Predigten gebraucht. Wir wollen die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Halleluja, brüllt jeder. Aber dann sagt Paulus was sehr Hässliches hinten dran, wo wir gerne weghören. Er sagt: und die Gemeinschaft seiner Leiden. Wir sehen gerne den Jesus, der die 6000 speist. Wir sehen gerne den Jesus, der die Dämonen am Fließband austreibt. Wir sehen gerne den Jesus, der die Blinden heilt. Und dieser Jesus möchten wir auch gerne sein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir blättern ganz schnell weiter, wenn wir Jesus in Gethsemane sehen. Wenn wir ihn am Kreuz sehen. Und auch das ist Jesus. Und wir können nicht den einen haben und den anderen nicht. Wir können nicht von einer Theologie reden. Am Kreuz hat Jesus für alles bezahlt und Leiden und Schmerzen und Dunkelheit, das ist fern von uns. Wir müssen das nicht mehr haben. Das ist die halbe Wahrheit. Warum schreibt denn Paulus dann, ihn möchte ich erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, damit meint Paulus diese ganze Herrlichkeit, die Power, die Stärke. Aber Paulus sagt, aber ich möchte den ganzen Jesus kennenlernen, das schließt auch ein, die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich war viele Jahre auch sehr tief in der sogenannten Faith- oder Worttheologie drinnen, Glaubensbotschaft, Glaubenslehre. Und ich denke, dass sie in vielem sehr biblisch ist, sehr gute Ansätze hat, sehr, sehr Wichtiges uns zu sagen hat. Aber sie hat auch leider eine gewisse Schlagseite und eine gewisse Einseitigkeit. Und ich werde darüber morgen in meinem Workshop auch ein bisschen reden. Denn sie blendet die Realität des Leidens einfach aus. Und manche extremen Glaubensprediger gehen so weit und sagen, Leiden ist ein Resultat von Sünde. Und dann kriegst du auf dein Problem noch eins obendrauf. Das ist ja genauso wie manche sagen, wenn du nicht geheilt wirst, ja, du hast nicht genug Glauben gehabt. So, und der Mann oder die Frau, die schon leidet, wird dann noch mit einer zusätzlichen Last bedient. Und das ist zu einfach und es ist nicht biblisch. Wir finden in der ganzen Bibel, wenn wir ehrlich die Bibel lesen, Phasen und Lebensabschnitte, in denen Helden der Bibel in strahlendem Licht waren. Und dann gibt es Seiten, in denen du sie in tiefster Dunkelheit siehst. Krisen, bevor das Licht erneut anbrach. Und wenn wir genau lesen, dann stellen wir fest, dass gerade in diesen Krisenzeiten Großartiges in ihnen herangewachsen ist. Einer meiner Helden ist David. 16 Jahre lang lebte David in einer Art Dauerkrise. Gott hat ihm prophezeit, du wirst der nächste König von Israel. Und es sah glorious aus. Er erschlägt Goliath. Er wird zum Helden der ganzen jungen Israeliten. Er hat eine Traumkarriere in der israelischen Armee. Und plötzlich, über Nacht, wendet sich das Blatt. Saul wird immer mehr eifersüchtig auf ihn und David wird zu einem Flüchtling, der sich 16 Jahre hinter jedem Stein, den Saul umdreht, in Israel verstecken muss. Aber in diesen 16 Jahren und diese Serie, das ist eine 6er-Serie, empfehle ich dir sehr, führt Gott David zu einer Reife, die er am Königshof Sauls in einer netten, schönen, planmäßigen Karriere vielleicht gehabt hätte, nie erreicht hat. Diese 16 Jahre Wüste, Leiden, da sind viele seiner Psalmen geschrieben worden, wo er schreit, wo er Gott nicht versteht. Da wächst etwas in ihm heran, etwas so Großartiges, was ihn zu einem Mann macht, von dem Gott sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Es ist unglaublich, diese Dynamiken zu sehen, die im Leben Davids hervorgearbeitet werden. Ich würde am liebsten heute Abend darüber predigen, aber ich mache es nicht. Aber 6 Stationen, Bethlehem, Treue im Kleinen und im Ungesehenen. Wie schnell sind wir im Kleinen nicht treu und wollen gleich die große Beförderung? In Gibea gibt ihm Gott erste Beförderung und lehrt ihn den Umgang mit Ruhm. In Adullam, die Höhle, in der er lebt, liebst du deine Berufung oder Gott und wem vertraust du? Dann kommt eine Phase, die ist auch interessant, Ziklag. Schutz im Lager des Feindes. Wie oft suchen wir Schutz im Lager unserer Feinde, weil wir Gott nicht mehr vertrauen? Hebron, die erste Hälfte des Königreiches wird ihm gegeben, aber nicht alles. Oft erlebst du deine Beförderung und doch fehlt was. Und das ist der letzte Moment, der kritisch ist, wo Gott sagt, und jetzt erprobe ich deine Geduld auf der letzten Strecke. Und schließlich Jerusalem. Gott ist treu. Und seine Verheißung kommt zu dir und nicht du zu ihr. Es ist so großartig, ich möchte euch ermutigen, das Leben der Männer Gottes zu studieren. Solche Männer. Da findest du unglaublich viel Antworten für die Täler deines eigenen Lebens. Und ich möchte heute Abend mit euch die Realität und die großartigen Früchte näher betrachten, die uns in diesen Tälern begegnen und die uns alle auf einen wesentlich höheren Level des Glaubens bringen. Bevor wir weitergehen, möchte ich versuchen, euch ein Prinzip zu vermitteln. Können wir die nächste Folie haben? Gott wirkt in der Regel in unserem Leben in zwei Wegen. Und zwar einmal von außen nach innen. Und das macht er häufig bei den Ungläubigen. Was ist das? Du stehst da und siehst plötzlich, wie ein Wunder geschieht. Du siehst etwas mit deinen Augen von außen und es berührt dein Herz. Boah, unglaublich. Und das ist in der Regel die Art der Manifestation Gottes, die wir alle gern sehen möchten. Das ist das, wo wir eigentlich alle ganz wild drauf sind. Man könnte sagen, das ist die Kraft der Auferstehung. Aber dann gibt es den zweiten Weg, den Gott an uns arbeitet, und das ist von innen nach außen. Er beginnt tief in dir etwas zu arbeiten und niemand sieht es, außer du selber. Und ich bezeichne es als das Gefängnis der Hoffnung. Wir werden es jetzt ausarbeiten. Du kommst in Isolationshaft. Aber hier innen arbeitet Gott Herrlichkeit, die langsam nach außen dringt. Die 16 Jahre Davids in der Wüste war ein Arbeiten Gottes von innen nach außen. Der Sieg über Goliath, das war ein Wirken von außen nach innen. Diese Folie wird uns eine Weile begleiten, also haltet sie einfach im Kopf. Und wir müssen eins verstehen lernen: Wenn Gott dir etwas Tiefes, geistlich Tiefes mitteilen möchte, dann wird er es niemals in einem Ort der Aufregung, des Excitements, niemals in einer Phase des Sieges tun, sondern sehr oft in einer Phase der Stille, der Abgeschiedenheit und manchmal sogar Phasen, die du als Leid empfindest. Es sind nicht die Zeiten der äußerlichen Kraft und des Segens, sondern es sind Zeiten, ich bezeichne sie oft als die Winterzeiten. Es ist interessant, die alten Wüstenväter hatten eine klare Vorstellung von den sogenannten Seasons of Salvation, den Zeiten, in denen Gott an unserem menschlichen Leben arbeitet. Und da gibt es die Zeit des geistlichen Frühlings und Sommers. Und das sind normalerweise in unserem Leben die Zeiten, in denen wir Segen erfahren. Zeiten des Glücks. Weißt du, was meistens in diesen Zeiten passiert? Du erntest dort das, was du vorher manchmal unter Tränen, in der Abgeschiedenheit, in der Dunkelheit des geistlichen Winters und Herbstes gesät hast. Wo du im Kleinen treu warst. Wo du erlaubt hast, dass Gott an dir arbeiten durfte. Wo du erlaubt hast, dass Gott dich beschneiden durfte, was schmerzhaft ist und niemand gerne möchte. Aber du weißt, kennst das Gleichnis vom Weinstock, wenn er beschnitten wird, es sieht kläglich aus. Niemand mag das. Aber danach kommt eine unglaubliche Phase der Fruchtbarkeit und Blüte. Und das ist geistlich die Zeit des Winters und des Herbstes. Es ist eine Zeit, in der du oft unproduktiv scheinbar nach außen bist. Eine Zeit der Dunkelheit. Eine Zeit, in der scheinbar kein Segen zu fließen scheint. Aber in dir passieren ganz, ganz tiefgreifende und wichtige Prozesse. Und das ist der Moment, wo Gott in dir arbeitet und nicht außerhalb von dir. Und das sind die Phasen, über die wir oft sehr wenig Verständnis haben. Und zu diesen Phasen zählt auch manchmal Krankheit, Abwesenheit von Segen. Und wenn wir verstehen, was in diesen Phasen passiert, dann wirst du anders durch dein geistliches Leben gehen. Du wirst anders aufgestellt sein und du wirst anders vorangehen. Können wir die nächste Folie kurz haben? Psalm 51, 8. Dort sagt David: Siehe, dir gefällt Weisheit, die im Verborgenen liegt. Und jetzt kommt das etwas sehr Wichtiges, und David sagt: Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Gott trompetet nicht im großen Donnergebraus Wahrheiten in dich hinein, sondern es ist in der Stille. Ich habe es heute Morgen gesagt, als Elia auf dem Berg war, den er kommen sollte, in Horeb, da war das Erdbeben und Gott war nicht im Erdbeben. Da war der Sturm, Gott war nicht im Sturm. Da war das Feuer, Gott war nicht im Feuer. Und dann kam eine Stille. Und in dieser Stille war Gott. Und so ist es oft in unserem Leben. Gott kommt in den Seasons der Stille, der Abwesenheit äußerlicher Manifestationen und Segnungen. Im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Jesaja 45, 15, für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Diese Männer hatten Weisheit, Lebenserfahrung. Gott ist nicht immer der sichtbare Gott, der sich im Segen und im Gebrause zeigt, er ist ein verborgener Gott. Und es erfordert von uns besondere Fähigkeiten, in diese Stille hineinzukommen. Deswegen habe ich heute Morgen darüber gepredigt, wir müssen lernen, wieder ein Volk des Betens und Fastens zu werden. Wenn du nicht da warst heute Morgen, rate ich dir, hol dir diese Botschaft von heute Morgen. Als David Psalm 51 schrieb, den Bußpsalm, war er an einem solchen Ort. Er war zerbrochen und er war geistlich im Eimer. Er war des Mordes und des Ehebruchs überführt von keinem Geringeren als Gott selber. Er war an einem Ort, der alles andere als öffentlich oder triumphal war. Vielmehr sah es aus wie ein Ort der absoluten Niederlage. Aber genau an diesem Ort empfängt er Wahrheit und Weisheit, die er vorher in seinen großen Siegen und öffentlichen Triumphen nicht erfahren hat. Er begreift plötzlich, dass Gott ein zerschlagenes, gedemütigtes und gebrochenes Herz nicht verachtet. Er erfährt die Gnade Gottes an einem Ort, wo jeder andere sich abgeschrieben hat. Er lernt, was es heißt, aus Gnade zu leben. Er lernt, dass er sich selber nicht mehr trauen kann. Dass er nicht der Good Guy ist. Bis dahin war er der Held mit der makellosen weißen Weste. Nun hat diese Weste einen absolut hässlichen Flecken. Und er erlebt, wie Gott diesen Flecken wegwischt. Tiefe Dinge wirkt Gott immer von innen nach außen. Und das Konfuse für uns ist, wir möchten es gerne genau umgekehrt sehen. Wir möchten gern zuerst Machttaten, Zeichen, Wunder, sofortiges Eingreifen sehen. Und wir glauben, wenn das nur ausreichend passiert, werden alle unsere anderen Probleme gelöst. Wir glauben manchmal, wenn Gott doch nur seine Hand auf mich legen würde und würde das und das lösen, ach, dann wäre es doch so schön. Aber die Tatsache ist, Gott möchte etwas in dir herausarbeiten. Und das geschieht nicht durch eine Instant-Lösung. Wir haben heute Morgen auch gelernt, Gott ist zuallererst an Charakterbildung interessiert und nicht an einer schnellen Lösung deiner oberflächlichen Probleme. Nehmen wir ein Beispiel, du suchst vielleicht einen Ehepartner schon lange und verzweifelt und es passiert nichts. Und du rennst dir den Kopf schier blutig in deinen Gebeten. Mag Gott dich nicht? Liebt er dich nicht? Bist du für ihn weniger interessant als der andere, der das Glück hatte, einen Partner zu finden? Oder kann es sein, dass Gott eigentlich die ganze Zeit schon zu dir spricht, aber weil du bang, bang, bang deinen Kopf dauernd gegen die Wand rennst, hörst du gar nichts. Und weil Gott dich liebt, es tut ihm sehr weh, aber lässt er zu, dass du deinen Kopf weiter an die Wand schlägst, und zwar so lange, bis du bewusstlos bist. Weil dann kann Gott reden zu dir, wenn du am Boden liegst und der Schädel brummt und plötzlich hörst du die leise Stimme Gottes. Hallo. Ja, hallo. Und du merkst plötzlich, er hat die ganze Zeit schon geredet. Wir haben es heute Morgen gelernt, durch Stille sein und hoffen würde euch geholfen werden. Wir sind oft so verzweifelt, wenn wir etwas haben möchten. Verzweiflung kreiert eine Tunnelvision. Tunnelvision ist, ich habe einen ganz engen Fokus. Das kann manchmal sehr positiv sein, aber oft verlieren wir den Bild für das große Bild, den Blick für das große Bild. Und in so Situationen kommt Gott und sagt, hey, geh mal 4, 5 Schritte zurück. Und plötzlich kannst du das größere Bild erkennen. Und du kannst loslassen, was du so verkrampft festgehalten hast. Und plötzlich schiebt dich Gott in eine ganz andere Bahn, einen Weg hinein, den du vorher überhaupt nicht gesehen hast. Und es ist der Weg, auf dem dein Charakter verändert wird und nebenbei dein Problem gelöst wird. Aber damit du hinkommst, musst du zunächst einmal in ein dunkles Tal geführt werden. Können wir die nächste Folie haben? Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen er die meisten seiner Taten getan hatte. Denn sie hatten nicht Buße getan. Weh dir Chorazin, weh dir Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidus geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als euch. Freunde, diese Städte sahen gewaltige Zeichen, die Jesus getan hatte. Totenauferstehung, Heilungen, wahrscheinlich andere kreative Wunder. Und wir denken immer, oh, ich höre so oft Leute sagen, Mensch, wenn wir doch nur voll die Heilungssalbung hier in der Stadt hätten, die Stadt würde erschüttert werden, die Menschen würden sich bekehren. Aber Jesus möchte dir hier eigentlich eins klar machen, es sind nicht die Wunder, es sind nicht die äußeren Dinge, die wirklich die Veränderung bringen. Es ist das, was in unserem Herzen passiert, was wirklich Veränderung bringt. Diese Städte erlebten Gott, und das waren eigentlich gläubige Menschen, das waren Israeliten, von außen nach innen. Sie sahen mit ihren Augen Wunder und die Wunder sollten ihr Herz berühren, aber ihr Herz wurde nicht berührt. Und was Jesus sagt, was ihr eigentlich braucht, sind nicht Wunder, sondern ihr braucht hier drin, dass ich hier innen anfange und dann nach außen gehe. Gott ist an mehr interessiert, als dich und mich oberflächlich zufriedenzustellen. Er ist an einer tiefgreifenden Veränderung unseres Herzens interessiert. Und manchmal, nicht immer, manchmal ist Krankheit in der Tat einen Weg, den Gott für eine Zeit benutzt, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und deshalb erleben wir eine Trainingsdynamik in unserem Leben, die ist so anders, als wir es erwartet haben. Gott bringt uns manchmal in eine Zeit, an einen Ort der scheinbaren Stille. Ein Ort der scheinbaren Abwesenheit von ihm. In das Feuer verzögerter Antworten. In Zeiten, in denen wir scheinbar festsitzen, wo die Umstände um uns herum nicht vorwärts, sondern rückwärts zu gehen scheinen. Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, vollkommen von ihm zu verlassen zu sein. Und ich bezeichne es mal als Zeiten, in denen er uns zu Gefangenen der Hoffnung macht. Das bedeutet konkret, wir sitzen in bestimmten Umständen wie in einem Gefängnis fest. Und das können Krankheiten, Bedrängnisse, Nöte, Anfeindungen, Ängste sein. Unsere Bewegungsfreiheit ist zunehmend eingegrenzt, unser Blick wird zunehmend versperrt. Wir haben manchmal nur den nächsten Tag vor Augen. Es gibt im Alten Testament in Sacharja 9 einen Vers, 9,11. Ich lasse um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. So kehrt nun heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Der Fokus dieses Verses ist interessant. Gott spricht von Gefangenen, die auf Hoffnung gefangen sind. Das ist kein Widerspruch. Gott sagt, ich setze dich fest auf Hoffnung. Umstände, die dir nicht gefallen, Umstände, in denen du dich gefangen fühlst, sind Umstände der Hoffnung, in denen Gott dich in ein Gefängnis steckt, wo du Hoffnung haben darfst, dass du rauskommst. Aber nicht zu deinen Bedingungen, sondern zu seinen Bedingungen. Es gibt Lebensumstände, die Gott generiert, in denen wir uns genauso vorkommen wie einer Grube. Aber diese Umstände generiert Gott nicht, um dich zu bestrafen, sondern um in dir Veränderung zu bewirken. Wasser steht zum Beispiel in der biblischen Bildersprache für Segen, Leben und den Geist Gottes. Und in diesen Umständen, wo wir in einer Grube sind, die kein Wasser hat, haben wir genau das Gegenteil. Wir empfinden für uns subjektiv die Abwesenheit vom Segen Gottes. Die Abwesenheit von Gottes überfließendem Leben. Im Alten Testament waren Brunnenlöcher ein beliebtes Gefängnis. In so ein Brunnenloch hinuntergelassen zu werden, das hatten zum Beispiel die Brüder von Josef mit Josef getan. Er wurde in ein Brunnenloch geschmissen. War eine extrem traumatische Situation. Du musst dir vorstellen, du bist in einem Loch, je nachdem wie groß oder klein der Brunnen war, wo du vielleicht noch nicht mal sitzen kannst. Und du siehst nur einen klitzekleinen Ausschnitt an Himmel über dir. Und wenn du dann noch klaustrophiger bist, dann gute Nacht. In Psalm 69, 15, 16 erzählt David so eine Begebenheit. Er war vielleicht einmal in so einem Loch. Er sagt, errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen. Und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge. Und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Wir haben gehört, David war 16 Jahre in dieser Grube. Und diese Grube steht für Umstände, die Gott zulässt, um in dir von innen nach außen zu arbeiten. Es sind Lebensumstände, die dich buchstäblich gefangen nehmen. Und da passiert eine interessante Dynamik in diesen Zeiten. Gott nimmt dich gefangen, buchstäblich. Und durch deinen eingeschränkten Sichtkreis, eine eingeschränkte geistliche, vielleicht manchmal sogar körperliche Bewegungsfähigkeit, passiert eine interessante Dynamik. Du kommst langsam zur Ruhe. Unfreiwillig natürlich, aber du kommst zur Ruhe. Es ist wie ein ertrinkenden Retten. Ich habe mal meine eigene Mutter retten müssen. Da war ich noch vielleicht 15 Jahre alt. Das Schlimme ist, Ertrinkende schlagen um sich wie verrückt und greifen nach allem, was sie kriegen können, klammern sich fest. Das bedeutet, du musst ihm erstmal entweder, dass du ihn von hinten in seinen Klammergriff kriegst, oder du musst ihm eine zentrieren. Und ich habe meine Mutter nicht gekriegt in den Klammergriff. Sie ist mir heute dankbar dafür. Aber das ist das, was Gott in deinem Leben tun muss. Du schlägst so um dich wie ein Ertrinkender. Also muss Gott dir eine zentrieren. Und das geschieht durch bestimmte Lebensumstände. Und dann knickst du ein und du bist immobilisiert, bewegungsunfähig. Und jetzt kann Gott anfangen, dich in Ruhe in den Schleppgriff zu nehmen. Und er schwimmt gemächlich mit dir ans rettende Ufer. Aber die Phase vom Tiefschlag bis zum Ufer gebracht werden, die ist für dich schlimm. Du weißt nicht, was geschieht. Du fühlst dich völlig außerhalb der Kontrolle der Situation. Du bist wie in einem Gefängnis. Aber es ist ein Gefängnis der Hoffnung. Du kommst zur Ruhe. Und du beginnst langsam das Wesentliche zu sehen. Langsam beginnst du die Stimme Gottes zu hören, in dem Maße, wie du ruhiger wirst. Und seine tiefen Absichten beginnen langsam klarer zu werden. Und das Krasse ist, du würdest weder diese Stimme hören, noch Dinge erkennen, wenn du im Vollbesitz deiner Kräfte bist. Wenn du in einer Zeit des Segens bist, wo der Segen nur so fließt. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben vor 3 Jahren sind wir aber volle Kanne im Segenssegel gesegnet. Finanziell. Alles hat geklappt, was wir gemacht haben. Und wir wären nie auf die Idee gekommen, unseren geistlichen Kurs zu ändern, wenn Gott uns einfach so weiter gesegnet hatte. Und dann hat Gott die Bremse reingehauen. Und genau das hat zuerst ausgesehen, völlig zerstörerisch. Aber Gott sei Dank konnten wir hören. Und wir haben gehört. Wir haben verstanden, dass Gott sagt, ich bin es. Und wir sind zur Ruhe gekommen. Und das Resultat war, dass uns Gott in den letzten 3 Jahren immer mehr beschnitten hat. Aber jetzt langsam, in diesem Jahr spüren wir langsam, wie der Weinstock austreibt. Und wie geistliche Früchte wachsen, die so kostbar sind, dass wir jetzt schon wieder Angst haben, dass wir sie ja nicht verlieren. Es waren oft harte Zeiten und ich bin überzeugt, es sind nicht die letzten. Aber wir konnten durch die Gnade Gottes erkennen, stillzuhalten. Und da wächst etwas in dir. Das ist so wunderbar und es wäre nicht gewachsen, wenn Gott uns einfach damals auf unserem Holzweg weiter gesegnet hätte. Und deswegen muss er dich ab und an in ein Gefängnis der Hoffnung hineinführen, in das Feuer verzögerter Antworten. Eine andere Dynamik in diesem Gefängnis ist manchmal folgende. Nur Gott weiß, wo du gefangen bist. Können wir die nächste Folie mal haben? Das ist ein wunderschöner Vers in Sprüche 14,10. Deine innersten Gefühle kannst du mit niemandem teilen. Im tiefsten Leid und in der höchsten Freude ist jeder Mensch ganz alleine. Hast du das schon mal erlebt? Du bist in einer Krise und niemand versteht dich. Die Leute gucken dich an, als ob du Russisch-Arabisch im Mischmasch sprichst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was hast du eigentlich? Was ist los? Also jetzt reiß dich mal zusammen und sei mal nicht so. Ne? Und du kommst dir vor wie hinter einer Glaswand. Und die draußen stehen machen. Das ist eine Dynamik, die dir in diesem Gefängnis der Hoffnung begegnet. Menschen verstehen dich nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Und du kriegst voll die Krise. Keiner versteht mich. Aber Gott verfolgt auch damit eine ganz bestimmte Dynamik. Es sind nicht Menschen, die ignorant sind, sondern Gott isoliert dich von Menschen. Weißt du warum? Weil er will, dass du zu ihm kommst und nicht zu Menschen. Wie oft suchen wir in solchen Situationen ausschließlich und in erster Linie nur die Hilfe von Menschen? Und Gott sagt, hey, ich bin deine Quelle. Warum grabt ihr euch löchrige Brunnen und mich die lebendige Quelle verlasst ihr? Gott möchte dich in diesen Zeiten trainieren, zu ihm zu kommen. Und nicht zum großen Heiler XY, auf die Heilungskonferenz CYZ. Oder, ja, und die Schwester so und so, ach, die hat doch auch voll die Salbung, da gehe ich mal dahin. Oder vielleicht lege ich mir nachts das Buch von, was weiß ich, dieses Heilungsbuch mal auf die Brust oder unter das Kissen. Wir versuchen alles, nur nicht zum Herrn zu kommen. Und deswegen isoliert Gott dich manchmal von Menschen. Menschen verstehen dich nicht. Und das ist der Moment, wo Gott möchte und sagt, als Gott sitzt da und sagt, jetzt bin ich mal gespannt, wann er endlich zu mir kommt. Es ist eine Zeit, für die du dankbar sein solltest, denn es ist eine Zeit, in der du lernen kannst, deine Wurzeln tiefer in den Bach, in das Bachbett zu treiben. Jeremia 16, verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält und gesegnet ist der Mann, dessen Hoffnung der Herr alleine ist. Denn er wird sein wie ein Baum am Wasser gewurzelt, der seine Wurzeln tief hineintreibt. Freunde, und Zeiten, in denen Gott dich isoliert, Zeiten, in denen Gott dich ins Gefängnis steckt, sind Zeiten, in denen du lernen kannst, deine geistigen Wurzeln tief, tief in den Boden zu senken. Und du wirst auf Wasser stoßen. Und du wirst ein starker Baum werden. Freunde, und das Wurzeln tief wachsen ist etwas, was du an der Oberfläche gar nicht siehst. Ein verborgener Prozess. Und Stärke schafft Gott in dir immer im Verborgenen und nicht im Äußeren. Wurzeln wachsen im Winter. Das ist schon mal gewusst. Die meisten Wurzeln, die Bäume treiben im Winter auch Wurzeln weiter. Jesus lernte das in seinem eigenen Leben. Können wir mal die nächste Folie haben? Da sagt Jesus zu den Jüngern, siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Jesus war in diesem Gefängnis. Er hat das gelitten. Weißt du warum? In Gethsemane geht er zu seinen Jüngern hin und er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jesus hat dasselbe, er war vollkommen Mensch, verspürt, wie es ist, alleine zu sein. Und diese Sehnsucht, ist da nicht jemand, der mir helfen kann? Er hat sich selber ausgestreckt und der Vater war es, der die drei einschlafen lässt. Das heißt im Hebräerbrief, dass Jesus an dem, was er litt, gehorsam gelernt hat. Wow. Der Vater ließ die drei Burschen, Petrus, Johannes und Jakobus, einschlafen. Und Jesus lernt hier eins, und er sagt es vorher sogar prophetisch, aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. In den Psalmen heißt es, wenn der Herr mir zur Rechten ist, werde ich feststehen. Und das möchte Gott dich lehren. Dass du in Situationen, die in der Zukunft vielleicht liegen, wenn alle dich verlassen, wenn scheinbar niemand mehr da ist, deine Wurzeln tief gegründet sind. Wo du sagen kannst, mein Gott hat mich nicht verlassen. Wenn dir vielleicht der Arzt das Todesurteil ausstellt und wo du an Gott nicht irre wirst, sondern sagst, mein Gott hat mich nicht verlassen. Du bist aus einem Grund im Gefängnis Gottes, damit du lernst, mit ihm alleine zu hoffen, zu kommunizieren und nicht mehr mit Menschen und bei Menschen dein Heil und deine Kraft zu suchen. Und außerhalb dieses Gefängnisses lernst du das nicht. Eine weitere Dynamik im Gefängnis der Hoffnung ist, Gott offenbart unsere falschen Erwartungen und Glaubensgrundsätze, die wir in uns tragen. Viele Christen leben in einer völlig falschen Erwartung an das, was Gott für sie tun muss, wer er sein sollte. Und in der Stille im Gefängnis der Hoffnung beginnt Gott, diese falschen Erwartungen Stück für Stück in uns zu zerstören. Und er beginnt uns mit seinen eigenen Realitäten zu füllen. Was bedeutet das praktisch? Können wir die nächste Folie haben? In Lukas 24, 21, Apostelgeschichte 1, 6, sehen wir eine interessante Dynamik über falsche Hoffnungen. Hier sagen die Emmaus-Jünger, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Und in Apostelgeschichte 1, 6, Jesus ist nun auferstanden, er zeigt sich den Jüngern, und was kommt für eine Frage? Herr, wirst du jetzt das Reich für Israel aufrichten? Was war die Erwartung der Jünger? Sie alle erwarteten, dass Jesus ein reales Imperium aufrichtet, dass er den Römern kräftig in den Allerwertesten tritt, Israel zu einer mächtigen Nation macht und ihnen die Weltherrschaft gibt. Jünger verstanden nicht, dass Jesus eine ganz andere Sendung hatte. Und es geschah in einer Zeit, als Jesus auferstanden war. Sie waren wieder total überwältigt vom Wunder der Auferstehung. Und ich sage es nochmal, wenn Zeichen und Wunder um dich herum geschehen, wenn Zeiten des Segens ist, bist du in der Regel nicht in der Lage, tiefe geistliche Wahrheiten zu empfangen. Du bist wie blind dafür. Deswegen musste Jesus zu Philippus sagen, Philippus, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich nicht. Als er sagte, zeig uns den Vater. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Wir wollen Kraft sehen, wir wollen Power sehen. Aber in dieser Zeit lernst du nichts. Und wir sollten lernen, die Zeit der Abwesenheit dieser Kraft nicht an uns vorbeistreichen zu lassen und hoffen, dass das schnell vorbeigeht, sondern erkennen, genau in dieser Zeit und in Zeiten, in denen deine persönliche Not zunimmt, ist Gott dir am allernächsten. Wir haben bestimmte Erwartungen an Gott und an Jesus, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, sind sie richtig? Sind sie deckungsgleich mit dem, was Jesus möchte? Sind deine Erwartungen, die du für dein Leben hast, deckungsgleich mit dem, was Jesus möchte? Und es lohnt sich manchmal zu fragen und zu warten auf ihn. Und er gibt dir dann den richtigen Kurs. Und das geschieht in Zeiten der Abwesenheit. Ein weiterer Punkt, im Gefängnis der Hoffnung offenbart Gott unseren Unglauben. Unser persönlicher Glaube bleibt so lange eine nette Theorie, bis er real erprobt wird. Und Gott muss dich in Krisenzeiten reinführen. Gott muss nicht wissen, was mit dir los ist, er weiß es sowieso. Aber unser Problem ist, dass wir uns meistens massiv überschätzen. Und Gott muss dir zeigen, was mit dir los ist. Und du denkst, du bist der Glaubensheld und Gott sagt, okay, jetzt muss ich dir mal was zeigen über dich. Und dann kommst du in dieses Gefängnis und du merkst plötzlich, wie wenig Glaube, wie wenig Vertrauen eigentlich wirklich in dir ist. Und in der Stille beginnt Gott darüber, mit dir zu sprechen. Und du wirst zerbrochen, du wirst zur Umkehr geführt und Gott beginnt, Glauben in dir aufzubauen. Das ist ein Prozess, den du umarmen solltest. Gott tut es nicht, um dich zu strafen oder deine Schwächen schadenfroh zu entblößen. Es geschieht aus Liebe, um deinem Glauben Substanz, Kräftigkeit, Festigkeit und Realität zu geben. Sein Ziel ist es für dich, dich vom Kind wirklich zur Braut zu machen. Aber in der Zeit des Segens und der Manifestation der Kraft Gottes sind wir oft viel zu sehr beschäftigt, auf solche Impulse Gottes zu hören. Und deswegen muss Gott dich ins Gefängnis der Hoffnung stecken. Ein letzter Punkt, dann kommen wir auch schon zum Ende. Wir glauben manchmal durch Weinen, Klagen, Heulen eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis der Hoffnung zu finden. Wir denken, wenn wir nur lang genug heulen, dann wird Gott schon sich erweichen lassen. Aber zum besseren Verständnis, ich rede hier auch nicht von einer anfänglichen Traurigkeit oder Furcht oder Unsicherheit, die wir alle haben, wenn so eine Zeit kommt, sondern ich rede davon, wenn du nach Wochen immer noch nur plärrst und nicht zur Ruhe kommst, jedem dein Leid klagst, der es hören will oder nicht, die Leute schon langsam einen Bogen um dich machen. Das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass Gott sagt, shut up, werd endlich ruhig. Weil wer viel heult und rumklagt und sich im Selbstmitleid badet, hört nichts. So lernen, still zu werden. Außerdem, wenn du jemand bist, der jedem immer nur vorjammert, wie schlimm und wie schlecht und wie schwer es ist und wie och, erbärmlich es dir geht, was bist du für ein Zeugnis? Du gibst ein Zeugnis davon, mein Gott, der ist hart und unbarmherzig. Mein Gott raubt mir alles, er will mich immer nur demütigen. Und du gibst anderen Menschen die Idee, diesen Gott kann man durch Jammern und Klagen manipulieren. Und das stimmt nicht. Gott möchte dich nicht länger als nötig, keinen Tag, keine Stunde länger als nötig in diesem Gefängnis halten. Aber oft sind es wir und unsere Hartnäckigkeit, die diese Situation unnötig verlängern. Je früher du mit Gott kooperierst, umso schneller bist du wieder draußen. Paulus sagt, wenn wir uns selber richten, bräuchte kein Gericht an uns ergehen. Und wenn Paulus vom Gericht redet, dann ist es nicht Bestrafung, sondern Zurechtbringen. Je schneller du lernst, ein bußfertiges Herz zu haben, Gott zu suchen, still zu werden, dich trainierst darin, umso schneller bist du aus diesen Brunnenlöchern und diesen geistlichen Gefängnissen draußen. Ich weiß, wovon ich rede. Gott hat mich in meinem Leben in ein paar hineingesteckt. Und das letzte war gerade dieses Jahr, letztes Jahr eigentlich so zwischen Dezember und Januar. Übles Gefängnis. Aber ich habe sehr viel gelernt. Können wir die Band mal haben? Ich denke, ich möchte jetzt einfach hier gar nicht viel weiterreden. Ich möchte mit uns noch beten. Ich denke, dass Gott durch das Gebet zu uns sprechen wird. Wir werden es jetzt so machen, dass wir einfach, ich möchte dieses Thema noch im Gebet mit uns abschließen. Ich glaube, dass Gott zu uns sprechen möchte. Und danach werden wir dieses Set auch abschließen. Und jeder, der nach Hause gehen möchte, kann dann auch nach Hause gehen. Aber danach werden wir einsteigen in die Anbetung. Und wir werden dann das auch von vorne anleiten, dass die Kranken nach vorne kommen können. Und dann wollen wir, gehen wir mal so von einer Stunde aus, noch in der Gegenwart Gottes stehen bleiben heute Nacht. Und ich möchte dich wirklich nochmal einladen, nicht nur wenn du organisch krank bist, du seelisch krank bist, vielleicht bist du gerade in einem solchen Gefängnis. Und nützt heute Abend die Zeit, vor dem Herrn zu stehen, ruhig zu werden. Und vielleicht ist heute Abend die Stunde, in der er durchbricht und du sein Reden klar hörst. Jesus, wir danken dir jetzt. Wir danken dir für diese Zeiten, die wir eigentlich so verabscheuen, die wir so schnell dem Feind zuschreiben, über die wir so schnell oft gebieten, sie von uns wegstoßen möchten, sie am liebsten ausklammern möchten aus der Realität des christlichen Glaubens. Vater, aber es sind die Zeiten, in denen du unser Herz weich machst, in denen du unser hartes Herz weich machen möchtest. Es sind die Zeiten eines Gerichtes der Liebe an uns. Jesus, ich bete, dass du uns heute Abend berührst. Du siehst diejenigen, die vielleicht gerade in diesem Gefängnis sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du ihnen heute Abend Hoffnung zusprichst. Und der Herr sagt dir, hör meine Stimme, mein Kind. Ich bin derjenige, der dich in diesem Gefängnis, in den Umständen festhält. Es kann dir nichts geschehen, ohne dass ich nicht mein Ja dazu gebe. Der Feind kann dich niemals ohne meine Erlaubnis angreifen. Fürchte dich nicht. Ich bin in Kontrolle. Vater, wir beten, dass dein Friede jetzt auf uns kommt. Lade den Herrn ein jetzt, dass er zu dir spricht über deine Situation. Vater, bring Licht hinein in dieses Gefängnis. So die Mauern, die uns umgeben, die uns einengen, nicht mehr hassen, sondern mehr und mehr umarmen können. Und erkennen, du bist es, der diese Umstände orchestriert. Du bist es, der den Schlüssel hat für dieses Gefängnis. Du bist der Einzige, der weiß, wo wir gefangen sind. Und du bist der Einzige, der uns befreien kann und herausholen kann. Jesus, wir wollen erkennen, dass es nichts nützt, an den Gefängnistüren zu rütteln, zu schreien und zu brüllen, zu Menschen zu rufen, weil du nicht zulassen wirst, dass sie uns hören. Und du wartest voller Geduld, dass sich unser Schreien und Rufen dir zuwendet. Sie Vertrauen fassen. Zu beginnen, uns hinzusetzen und ruhig vor dir zu werden. Führ uns an den Ort, Jesus, wo wir inmitten dieser Not sagen können, und wenn mich alle verlassen haben, wenn mir alles genommen worden ist, ich bin nicht alleine. Der Vater ist bei mir. Führ uns an den Ort, Vater, wo wir auch nicht mehr Gefangene sind aus Angst vor dem Tod, sondern wo wir wie Schadrach, Meschach und Abednego sagen können, und wenn es Gott nicht tut, so werden wir nicht niederfallen und den Feind anbeten. Wir werden nicht anfangen, dich, unseren Erlöser, zu hassen, an deiner Liebe zu zweifeln. Tu ein großes Werk an uns, Jesus. Heute Abend fang an, Herr. Und ich bete, dass du uns Augen gibst zu sehen, Ohren zu hören. Es ist kein einfaches Wort. Herr, aber lass es tief in unser Herz fallen. Mach uns endlich frei davon, nur den leichten Weg zu suchen. Nur immer den Berg herunterrennen zu wollen. Flachen, oberflächlichen Trost zu hören. Ein wenig aufgepeitscht zu werden, um noch leerer als vorher wieder nach Hause zu gehen. Hilf uns umzukehren. Hilf uns durch die Türen zu gehen, vor denen wir manchmal so schreckliche Angst haben. Auf denen Beschneidung steht. Auf denen Umkehr steht. Auf denen Tod steht. Wir wollen das Kreuz umarmen. Wir wollen mehr und mehr, Vater, unser Selbst verlieren. Und du hast gesagt, dass wir alles gewinnen werden. Dass wir unser Leben gewinnen werden, wenn wir es hinlegen. Das Weizenkorn muss ersterben in der Erde, bevor es Leben bringt. Erlaube dem Herrn, dass er dich anfasst. Und er wird dich nicht über Gebühr prüfen. Er wird dich nicht so prüfen, dass du es nicht ertragen kannst. Und ich kann dir das aus 26 Jahren Erfahrung sagen. Seine Prüfung hat so ein Ende, dass du durchkommst und verherrlicht bist. Stärker als vorher. Schöner als vorher. Komm mit deinem Frieden jetzt, Vater.